neue Folge im Produktwerker-Podcast. Peter Rochel ist das zweite Mal zu Gast bei Tim und hat die Progress Design Map als Thema mitgebracht. Die beiden sprechen darüber, wie diese Progress Design Map im Rahmen einer erfolgreichen Produktentwicklung unterstützen kann. Wir wünschen dir viele neue Impulse.
Heute soll es mal wieder um Jobs gehen, aus dem ganzen Jobs-to-be-done-Kontext, beziehungsweise der Frage, wofür beauftragen wir eigentlich Produkte in unserem Leben? Und ja, wir haben zum Thema Jobs-to-be-done schon mal eine Folge gemacht, vor gut 2 Jahren, und zwar mit dem Experten, den wir auch heute wieder zu Gast haben. Herzlich willkommen, Peter Rochel. Hallo, Peter.
Hallo, Tim. Herzlichen Dank.
Ja, das war eine super Folge und wir verlinken die auf jeden Fall nochmal zum Thema Jobs to be done. Eine sehr, meiner Sicht nach ein sehr spezielles Thema, aber super wichtig, um zu verstehen, wie und warum Produkte gekauft und genutzt werden. Und Peter Rochel ist, wenn ich das so sagen darf, der Experte oder mit seinen 2, 3 Kolleginnen und Kollegen sind das die Experten in der ganzen Dachregion, für mich jedenfalls, für das ganze Thema Jobs to be done aus der Welt kommt. Aber ihr habt das inzwischen auch deutlich weiterentwickelt und heute soll es um eines dieser Felder gehen, wo ihr nämlich im Endeffekt ausgehend von der Value Proposition Design Geschichte, also Value Proposition Canvas kennen viele von Alex Osterwalder, etwas Neues entwickelt habt, die Progress Design Map. Und da wollen wir heute auf jeden Fall reingucken. Ich freue mich, dass du wieder da bist, Peter. Vielleicht müssen wir erst noch mal ganz kurz einen Recap machen. Du bist ja viele Jahre, ich glaube mindestens seit 2016 schon unter Oberwasser Consulting unterwegs und bekannt und damit auch in der Jobs-to-be-done-Szene sehr bekannt. Jetzt hast du dich mit dem Martin Betz zusammengetan und anderen Kollegen und bist unter dem Label UXTO Solutions unterwegs. Sag vielleicht mal 3 Sätze dazu, wie kommt es dazu und wie positioniert ihr euch, was macht ihr?
Also, genau, du bist knapp drunter, wir sind schon 10 Jahre, dieses Jahr im Oktober wird 10-Jähriges bei Oberwasser sein und UTXO Solutions ist die neue Unternehmung mit Martin Betz gemeinsam. Wir haben uns vor 3 Jahren kennengelernt, glaube ich, weiß es gar nicht mehr so genau, eigentlich über das Thema Bitcoin. Ein Thema, das ich als aus meiner Sicht eine der interessantesten und disruptivsten oder marktschaffendsten Innovationen unseres erlebbaren Jahrhunderts ansehe und ein tolles Studienobjekt ist auf der einen Seite. Darüber kennengelernt, er kam aus 13 Jahren Innovationsmanagement bei der Deutschen Telekom und habe ihn zunächst als Menti mitgenommen für sein Bitcoin-Business. Daraus hat sich dann eine Freundschaft entwickelt und eine gemeinsame Unternehmung. Und es ist dann darin gemündet, dass wir oder dass ich gesagt habe, es macht für mich wenig Sinn, das zu trennen, also 2 Geschäfte parallel zu betreiben. Und damit wird also UTXO Solutions oder die UTXO Solutions GmbH im Prinzip jetzt alles das, was Oberwasser gemacht hat, in Bezug auf Produktentwicklung, Jobs to be done, strategische Unternehmensentwicklung mit übernehmen und wir weiten das aus auf einen Zweig, jetzt speziell auch in dieser wachsenden Bitcoin-Community. Da nochmal, da kommt auch der Name her, falls sich wer fragt, was heißt das eigentlich? Das ist ein Akronym, UTXO steht für Unspent Transaction Output. Das ist quasi das ungenutzte, freie, noch nutzbare Potenzial im Bitcoin, in der Bitcoin-Welt ist das quasi das, wenn du ein Bitcoin-Betrag zahlst, dann teilt sich das auf in Teil Transaktionsgebühren, ein Teil geht an den Empfänger und manchmal bleibt Wechselgeld übrig, das geht dann wieder zurück und das, was dann aufgeteilt wird, sind dann die sogenannten UTXO. Also das, was dann so das.
Spannend. Ja. Du bist selber auch sehr aktiver und sehr erfolgreicher Podcaster mit einem der wichtigsten, wenn nicht sogar dem langjährigsten deutschsprachigen Innovationspodcast, wo sehr viel über die Jobs-to-be-done-Sache ja auch drin ist. Das verlinken wir auch nochmal, ist in der alten Folge auch verlinkt. Genau, da wollen wir ansetzen, Peter, würde ich sagen. Also, wer sich mit Jobs to be Done noch gar nicht auskennt, dem sei die alte Folge empfohlen. Aber um den Kontext vielleicht mal zu geben, glaube ich, korrigiere mich, wir starten so bei den Ideen vom Business Model Canvas von Alexander Osterwalder und dem Ausschnitt daraus, dem Value Proposition Design.
Ja, da ist es auch, da ist ja Jobs to be Done zumindest hier in unserem Sprachraum ein bisschen populärer geworden, weil das elementarer Bestandteil des Business Model Canvas ist, das also ein Werkzeug, das eine gemeinsame Sprache liefert, um zu verstehen, wie Wert für Unternehmen entsteht, aus welchen Grundbausteinen besteht so ein Geschäftsmodell eigentlich, was muss da drin sein, um es hinreichend zu beschreiben. Und das nächste, was dann daraus hervorgegangen ist oder in der Weiterentwicklung, war dann die Value Proposition Canvas von Alex Osterwalder und Yves Pigneur, die mehr oder weniger neues Werkzeug sind und ein Zoom in zwei der Bausteine des Business Model Canvas erlaubt, nämlich das Kundensegment in der Mitte des Business Model Canvas und das Wertangebot in der Mitte, Entschuldigung, und ganz rechts außen das Kundensegment. Und das mit dem Ziel, ein Tool zu haben, mit dem man beschreiben kann, wie eigentlich Wert für Kunden entsteht.
Jetzt muss ich zu unserer Schande des Produktwerker-Podcasts sagen, auch wenn wir schon viele, viele Folgen gemacht haben, zum Value Proposition Canvas haben wir tatsächlich immer noch nichts gemacht, obwohl das auch ein Tool ist, eine Praktik ist, die ich super gerne einsetze, insbesondere wenn man das von rechts ja liest, das Value Proposition Canvas, ist der Ausgangspunkt ja Jobs to be Done. Stichwort sind da so ganz banal gesagt die funktionalen Jobs, aber dann auch die emotionalen Jobs und die sozialen Jobs, mit denen ich also ein Produkt beauftrage, diesen Job in Anführungsstrichen für mich zu erledigen. Und das war jetzt für mich letztlich auch ein Stück weit Aufhänger für diese Folge, weil ich bin ein großer Fan bislang immer von diesem Value Proposition Canvas oder nutze das ganz gerne, erkläre das auch gerne auch in Trainings. Und jetzt sagt ihr aber nach all den Jahren der Forschung oder nach der praktischen Arbeit damit in euren Jobs to be Done Interviews, irgendwie hat das Value Proposition Canvas auch Schwächen und deshalb habt ihr eben was Neues entwickelt, ne? Diese Progress Design Map. Kommen wir später zu. Wie hast du eigentlich immer Jobs to be Done in dem Kontext Value Proposition Canvas vielleicht für Einsteiger erklärt? Wie würdest du es beschreiben?
Es ist eine Gegenüberstellung von Demand und Supply Sichtweise. So kann man es nehmen. Also Demand für die Nachfrageseite, Kundenseite. Und auf der anderen Seite, wie sieht das aus Anbietersicht? Auf der rechten Seite im Value Proposition Canvas ist der Kreis, ist ein kreisförmiges Element, was in drei gleich große Segmente unterteilt ist oder annähernd gleich große, sind nicht genau gleich groß, ist egal, wo die Customer Jobs aufgeführt werden können. Da kann man sie beschreiben, hilft mir dabei, was auch immer zu erledigen, ja, gut auszusehen, eine tolle Stimme zu haben, wenn ich einen Podcast aufzeichne, keinen uninteressanten Mist zu erzählen oder was auch immer. Oder hilf mir dabei, mein Audiosignal verlustfrei in den Rechner und übers Netz transportiert zu bekommen. Das könnten Jobs sein. Und dann gibt's in den zwei weiteren Elementen, oben werden in aller Regel die Customer Gains beschrieben, die Kundengewinne, so wie wir sie nennen. Alles das, was bei der Erledigung oder der erfolgreichen Erledigung des Jobs tatsächlich, was da gewünscht wird, was dabei rauskommen soll, was dabei rauskommt, wenn es gut läuft, hat viel mit Emotionen auch zu tun hin und wieder. Und im unteren Kreissegment links des rechten Kreises, also in dem unteren Dreieck, werden dann die Customer Gains aufgeführt, die also auch wieder Bezug nehmend auf die Jobs beschreiben, wie es ist, wenn es blöd läuft. Also was
die Pains,
die Pains, ja. Ne? Die Pains, ja. Kundenprobleme nennen wir sie oder Customer Pains im Englischen. Und so hat man also schon mal eine sehr gute Visualisierung und auch ist ein dynamisches Werkzeug, auf dem man in aller Regel nicht schreibt, sondern mit Post-its oder Sticky Notes, Steady Notes oder was auch immer arbeitet, um dann auch Sachen verändern zu können. Das ist ein dynamisches Werkzeug. Und so kann man auf der rechten Seite die Anforderungen marktseitig abbilden. Und auf der linken Seite hat man dann die Möglichkeit, genau maßgeschneidert da drauf auf die Anforderungen aus der Nachfrageseite, von der Anbieterseite aus sein Angebot zu formulieren, und kann dann ganz links in dem, sind auch wieder, das ist ein Quadrat in dem Fall dann, was dem Kreis gegenübersteht, das Wertangebot mit drei Elementen beschreiben. Einerseits, wie heißt das Produkt überhaupt? Was haben wir für Produkte, Services, Leistungen? Und dann wiederum in den Segmenten oberhalb die gewinnerzeugenden Elemente, wo ich beschreiben kann, wie genau adressiert es jetzt eigentlich einen der Gewinne, der erwünschten oder erwarteten oder überraschenden Gewinne auf der rechten Seite, um den Job besser zu erledigen, oder wie genau eliminiert oder reduziert es einen der Pains auf der rechten Seite. Und das ist eigentlich zu dem Zeitpunkt ein bahnbrechend tolles Tool gewesen, weil es das sehr, sehr, sehr anschaulich runterbricht.
Das war für mich auch immer so der Wert, dass ich sehr stark in die Problemzentrierung reinkomme. Also wenn ich von diesen Jobs ausgehe, erstmal im Problemraum eigentlich iteriere und überlege, was ist denn überhaupt sozusagen das Bedürfnis dahinter, bevor ich auf den linken Teil komme und sozusagen in meine Lösung, in meinem Lösungsraum ja. denke. Und ein grober Fehler, glaube ich, den man bei der Anwendung von diesem Value Proposition Canvas machen kann, ist, von links nach rechts eben zu denken. Also von sein, ist meine Sicht, aber lass uns das gerne diskutieren, von seinen eigenen Lösungen, guck mal, das Produkt habe ich, das Feature habe ich, was könnte das denn für ein Problem lösen, ne? So umzudenken.
Halte ich auch für vollkommen in Ordnung, auch für einen guten Einstieg. Wenn man jetzt keine validen Daten hat zur Anforderungsseite, ist das auch okay. Und in meiner erlebten Praxis auch das, was am häufigsten wohl passiert, würde ich jetzt mal annehmen. Auch wenn ich natürlich wünsche, dass es andersrum geht. Manchmal ist es eben so, man hat ein Produkt und denkt, das gibt's doch gar nicht, das ist so geil, wieso verstehen die das jetzt nicht? Und dann ist da nichts dran veränderbar, scheinbar. Und man macht sich auf die Suche, okay, wo finden wir denn die dazu passenden Bedürfnisse, und dann bringen wir es halt dahin.
Jetzt habt ihr ja, so habe ich das immer wahrgenommen, also wir kennen uns auch schon seit 2017 hier aus der Szene. Ich habe einige eurer Jobs to be done Meetups früher, noch vor der Pandemie sogar in real, gerne immer mitgemacht. So wie ich euch ja kenne, ist es, dass ihr super Experten originär seid auf diesem Jobs to be done, auf diesem ganzen Framework-Gedanken, daraus Jobs to be done Interviews ableitet, also sehr intensive Interviews macht, um rauszufinden, wie ist denn der, ich sag's mal, Fortschrittspfad, ich würde es jetzt nicht Customer Journey nennen, aber ihr habt ja dann auch ein Tool drumherum entwickelt mit dem Wheel of Progress, vielleicht kann man das so auch nochmal kurz antitschen an der Stelle, dass man versteht, so ist meine Interpretation, wie ist es denn dazu gekommen, wie ist die ganze Vorgeschichte, bis es zu einer Beauftragung des Produkts oder des Services kam. Also im Endeffekt, bis der Kunde gesagt hat, ich beauftrage dieses Produkt, einen bestimmten Job für mich zu erledigen. Ja, ist ja was passiert.
Meistens sagen die das ja nicht. Das passiert ja oftmals unbewusst oder intuitiv. Ja. Man benutzt es dann einfach oder man kauft es und benutzt es nicht. Das passiert bei Apps relativ häufig. Also guckt mal auf eure Smartphones, was da alles rumfliegt an Zeug, was ihr runtergeladen, aber nie benutzt habt. Dann hat man auch das. Also da gibt es auch nochmal einen Unterschied. Und was kommt dann tatsächlich auch wiederholt und regelmäßig zum Einsatz und hat einen hohen Nutzwert? Und na klar, wenn wir jetzt diesen Rahmen weiter aufspannen, auf der einen Seite haben wir die Job-Metapher, also was ist eigentlich der höhere Zweck, dem das Ganze untergeordnet ist, also bei welcher Aufgabe in meinem Leben bin ich jetzt gerade dabei zu versuchen, einen Fortschritt zu machen, kann auch beruflich sein, muss nicht privat, das macht keinen Unterschied. Und wie kommt es eigentlich zu einem Wechsel? Also das, wo wir sagen, du hast als Anbieter, als Unternehmen, als Mensch, den Job deiner Kunden verstanden, ist immer dann, wenn du die Frage beantworten kannst, unter welchen Umständen wechselt ein Mensch dauerhaft zu meiner Lösung? Und wechseln impliziert ja, die haben ja vorher was anderes.
Könnte man jetzt auf den Podcast auch beziehen, ne? Natürlich, nach dem Motto, warum hören Menschen diesen Podcast? Vielleicht lesen sie sonst Bücher oder hören andere Podcasts.
Auf jeden Fall ist ja die Zeit dann für was anderes reserviert gewesen bisher. Mhm. Das kostet ja Zeit, mindestens mal. Und aus welchem Grund passiert denn das? Und welchem höheren Zweck dient das eigentlich? Welche Funktion hat das? Also das klingt jetzt, Funktion klingt schon wieder nach funktional, nicht nach emotional, aber es kann auch eine emotionale oder eine soziale Funktion haben. So kann man sich das, also geht auch. Und wenn ich jetzt jetzt kann ich ein Produkt entwickeln, das aus meiner Sicht irgendwie geil ist, technisch perfekt aus meiner Sicht, wenn ich aber nicht, das kann trotzdem passieren, dass niemand dieses Produkt nutzt oder kauft, weil ich noch nicht verstanden habe, wie es denn überhaupt dazu kommt. Also ich kann ja auch den besten Podcast der Welt produzieren. Und keiner weiß es, ja. Also ich habe mal lange für eine Firma gearbeitet, die waren schon Innovationsführer in ihrem Bereich. Und die haben immer gesagt, zum Glück wenn wir das iPad erfunden hätten, das wüsste bis heute noch keiner.
Aber es geht ja nicht nur um Produktmarketing dabei, ne, um das jetzt nicht in eine falsche Ecke zu drehen, sondern im Endeffekt zu verstehen, dass es über den rein offensichtlichen funktionalen Mehrwert andere Gründe gibt, warum, ihr nennt das ja dann Menschen Fortschritt machen. Ne? Also dieser Fortschrittsbegriff, den musst du vielleicht nochmal ein bisschen an der Stelle erklären, weil der ist ja sehr zentral bei euch.
Ja, wir verstehen, dass also ein Produkt immer dann dauerhaft beauftragt wird, anstelle irgendetwas anderes. Das muss nicht vorher ein Produkt gewesen sein, das kann auch irgendein Verhalten gewesen sein. Und plötzlich fahre ich jetzt früher bin ich immer zu Fuß gelaufen und jetzt fahre ich mit dem E-Bike zur Arbeit oder vielleicht mit dem normalen Fahrrad oder mit dem Roller. Und Fortschritt ist immer dann, wenn mit einer anderen Lösung das intuitive Bewusstsein oder Gefühl entsteht, so ist es jetzt besser als vorher. Es gibt auch das Gegenteil, es ist dann Rückschritt oder zumindest mal keine Verbesserung, wo es nicht zu einer dauerhaften Beauftragung einer anderen Lösung kommt. Das wäre dann, weil die vielleicht einen Rückschritt an einer Stelle, wo ich ihn nicht haben will, mit sich bringt. Also meine Philosophie oder unsere Philosophie ist, Menschen kaufen oder beauftragen nie die beste Lösung, sondern immer nur den am wenigsten schlechten Kompromiss. Und jetzt ist es entscheidend, aus Anbietersicht zu verstehen, welchen Kompromiss kann ich mir leisten und welchen nicht. Und die Ursachen zu kennen, also wir sagen ja, unser Jobs-to-be-done-Framework dient dazu, die kausalen Wirkmechanismen zum Vorschein zu bringen. Also was führt kausal dazu, dass eine kritische Masse oder eine Menge an Menschen sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, nämlich ein Produkt plötzlich anwenden, was sie vorher nicht angewendet haben oder verwendet haben. Und dafür hilft es sich, und das ist dann wieder etwas, was wir in das Wheel of Progress eingebaut haben, das dazu beisteuert, Interviewstruktur sich so ein bisschen zu geben, zu wissen, wo muss man hinfragen, was fehlt einem noch, welche Grunddatenelemente suchen wir, welche Informationen brauchen wir eigentlich noch. Da ist nämlich dieser Fortschrittszyklus drin. Das gab es davor in der linearen Form als Timeline. Kann man sich so ein bisschen, ist stark artverwandt mit der Customer Journey, wo wir diesen ganzen Zyklus, wir sagen, es ist nicht ein linearer Prozess, der irgendwo anfängt und irgendwo beendet ist und aufhört, sondern das ist ein immerwährender, weiterführender Prozess, der in 5 Phasen unterteilt ist. Und nach der 5. Phase erstmal in so eine Art Dauerschleife verfällt, bis dann wieder irgendwas passiert und der nächste Zyklus angestoßen wird. Und diese 5 Phasen, an der eine einzige Phase die ist, wo es zu diesem Wechsel kommt, also von einer Lösung zu einer anderen hin, das ist eine Phase, in aller Regel ist das die Entscheidungsphase, wo ich die Entscheidung treffe, jetzt reicht's, so geht's nicht weiter, wir machen das ab morgen anders oder ab jetzt sofort oder fertig aus und dann wird eine neue Lösung zum ersten Mal verwendet. Dann ist der Zyklus immer noch nicht abgeschlossen. Danach gibt es noch die Phase der wiederholten Beauftragung. Es kann dazu kommen oder es kann auch noch nicht dazu kommen. Und vor dieser Entscheidungsphase gibt es noch 2 andere Phasen, die der ganzen vorausgehen. Nämlich vor der Phase der Entscheidung kommt die Phase der aktiven Suche. Das heißt, Mensch ist schon betroffen, weiß, okay, es ist nicht nur so, dass es ein Problem gibt, sondern ich habe dieses Problem auch. Ich gucke jetzt, wie kann ich das anders lösen? Das ist aber nicht die Phase, in der gekauft wird oder irgendwas anders gemacht wird. Haben wir gerade schon gelernt, das kommt dann erst in der Entscheidungsphase. Und vor dieser aktiven Suche gibt es noch eine Phase, das nennen wir die passive Suche oder die Phase der passiven Beobachtung, wo ich tendenziell ein Problembewusstsein entwickle. Ich nehme Dinge wahr, die es immer gegeben hat, die mir nie aufgefallen sind, aber plötzlich spüre ich das, sehe ich das. Also beispielsweise, ich renne durch die Straßen und sehe überall Kastenwagen rumfahren. Von einer bestimmten Marke, ja? Keine Ahnung. Renault Kangoo. Die Dinger sind da immer gefahren. Die sind mir nie aufgefallen. Die Frage ist, warum? Was ist vorher passiert? So, und in unterschiedlichen Phasen entwickelt sich das Bewusstsein der betroffenen Menschen, die tatsächlich einen Job to be done haben. Der taucht auf im Leben, verursacht durch Ereignisse. Was genau ist da drin? Was schürt Erwartungen? Wie werden Erwartungen geweckt? Und das hat, dann werden, wie werden Anforderungen? Und wie wird ein Kompromissset gebildet? Und welche Anforderungen bleiben dann übrig? Und welche sind relevant davon für eine dauerhafte, wiederholte Beauftragung? Und welche eben auch nicht? Und so weiter und so fort. Und das,
sehr gut. Lass mich ja gerade nochmal zusammenfassen. Also, wir kommen von dem Thema, da sind irgendwie Jobs, die entstehen, die müssen befriedigt werden. Ihr habt dieses Wheel of Progress oder überhaupt diese Fortschrittsgedanken da drin. Und die fünf Phasen, ich wiederhole sie nochmal linear von vorne nach hinten, die du genannt hast, sind passive Suche, aktive Suche, Entscheidung, erste Nutzung oder Beauftragung und wiederholte Beauftragung oder wiederholte Nutzung.
Genau.
Und dann im Sinne des Wheel-Gedanken geht's irgendwann wieder los, dass irgendwann richtig. Wieder ein Anstoß kommt, wieder eine andere ja. passive Suche.
Ja, richtig. Ne? Genau, und auch da ist es eben so, dass das Produkt selbst, also die Lösung selbst, auch immer nur in bestimmten Phasen und nicht in allen tatsächlich eine relevante Rolle spielen bei einem Wechsel. Es hängt immer davon ab, bin ich jetzt ein Anbieter, der was komplett neu auf einen nagelneuen Markt bringt, also oder ich schaffe mir überhaupt erstmal einen Markt, ich habe ein Problem entdeckt, das ich für relevant halte und da gibt's noch nichts dafür und das baue ich jetzt. Oder habe ich schon ein Produkt, gibt es schon etwas, bin ich jetzt dabei, dass ich jetzt als großer Automobilhersteller den Golf 8 am Markt habe und jetzt muss ich mir überlegen, wie sieht jetzt eigentlich der Golf 9 aus, um den Markt noch ein bisschen breiter auszubauen und noch mehr Leute zu erreichen von ähnlichen, die es da schon gibt in diesem Markt. Davon ist stark abhängig, ab wann spielt überhaupt mein Produkt erst eine Rolle in dieser ganzen Journey. Und das, was viele überrascht, ist, dass es gerade in den ersten Phasen meistens überhaupt gar keine Rolle spielt und auch nicht unbedingt förderlich ist, da schon mit einem Produkt einen Kunden zu konfrontieren. Oder die Informationen darum sind meistens vollkommen unerheblich.
Also nicht zu früh mit den Lösungsangeboten, ja. Leistungsangeboten wedeln. Ja. Jetzt haben wir, glaube ich, einen guten Kontext geschaffen, einen guten Rahmen gesetzt für, wie ihr im Rahmen der Jobs to be Done Interviews, auch wenn das jetzt nur super kurz erstmal verkürzt dargestellt war, im Wheel of Progress mit den Phasen unterwegs seid. Jetzt lass uns mal ein bisschen mehr Richtung Progress Design Map gehen. Das heißt, erste Frage, wo habt ihr bisher, ihr seid ja dann auch in einem Switch jetzt sozusagen, wo habt ihr bisher, ich formuliere es mal so, das Value Proposition Canvas beauftragt, womit habt ihr das beauftragt in eurem Beratungsprozess oder Begleitungsprozess? Und wie ist es dazu gekommen oder in dem Framework, wie ist es dazu gekommen, dass ihr das jetzt sozusagen austauscht, lass uns dann auch mal in die Kritik zum Value Proposition Canvas reingehen, austauscht durch diese Progress Design Map, die wir uns dann gleich mal angucken.
Gut, also bisher haben wir es eingesetzt, den rechten Teil, also den Kreis, das Customer Profile in der Eingangsphase am Beginn eines Projektes, um Hypothesen zu entwickeln, um unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, ihre Ideen und Vorannahmen zu dokumentieren über was glauben die eigentlich, was ihr Produkt für ein Problem löst oder welchen Fortschritt, welche Gewinn dadurch möglicherweise wichtig wären etc. pp. Das ist für uns ein wichtiger Teil gewesen, das aufzunehmen. Und dann nach dem Research, also wenn die Daten geclustert, strukturiert sind und soweit vorliegen, dann haben wir es dazu eingesetzt, tatsächlich in einem Designprozess in das Business Model Design zu gehen oder sagen wir mal ins Produktdesign oder was auch immer dann Aufgabe war, um mit den gewonnenen Daten, die dann als Anforderungsprofil dienen, also die dann das Customer Profile quasi bestücken mit evidenten belastbaren Daten, die aus einem echten Research kommen, Produkte zu entwickeln oder eben Marketinglösungen oder Vertrieb oder was auch immer. Und Schwierigkeit dabei ist, dass sowohl, also dass das Kundenprofil nicht das abbilden kann, was wir an Daten ermitteln und vorliegen haben. Und diese Daten aber hochgradig relevant dafür sind und einen Riesenunterschied darüber dazu machen, ob es für unsere Menschen, die dann im Produktdesign arbeiten, in der Produktentwicklung, im Produktmanagement oder auch im Marketing spielt, macht jetzt gar keinen großen Unterschied, zu erkennen, was soll ich jetzt eigentlich als nächstes machen, weil diese Unterteilung in Pains und Gains, die Jobs mal dahingestellt, Jobs sind wichtig, sind auch okay, spielen aber in der direkten Entwicklung eine Rolle, die nicht so prominent wichtig, ultra wichtig ist, wie das suggeriert wird durch das Value Proposition Canvas. Auf der anderen Seite, die Pains und Gains, wir hatten vorhin, das sind einmal die Dinge, die toll sind, die wünschenswert, erstrebenswert sind, wenn ich einen Fortschritt bei einem Job machen will oder die ich lieber vermeiden möchte, weghaben will oder gar nicht erleben möchte, sind bei uns nochmal unterteilt in jeweils drei Unterkategorien, die sich aufteilen. Und davon ist, wenn wir jetzt im Bereich Produktentwicklung unterwegs sind, sind andere relevant, als es zum Beispiel fürs Marketing ist, etc. pp. Und was ebenfalls fehlt, wofür es keinen Platz in dem Canvas gibt, was wir gelernt haben in der Arbeit mit unseren Kunden, was total wichtig ist, du brauchst, mit Klarheit ein Produkt zu entwickeln, was besser ist als das, was du schon hast oder das, was der Kunde hast, brauchst du ja einen Abgleich. Also du musst ja wissen, besser als was muss es denn sein? Und das haben wir uns bis dahin schon lange so beholfen, dass wir gesagt haben, wir arbeiten jetzt mit Phasen-Value-Propositions, also dass wir die unterteilt haben auf diese 5 Zyklusphasen, die wir eben hatten, passive Suche, aktive Suche und so weiter. Und jeweils andere Daten draufgezogen haben, die Felder aufgebohrt haben, was dazu gedichtet haben, und das hat es am Ende eigentlich immer nur noch unübersichtlicher gemacht. Das heißt, unsere Kunden brauchten bis dahin immer noch einen Betreuer dazu, der dann genau erklärt, was jetzt wo und wieso jetzt hier in dieser Phase das jetzt so nicht und wieso das dann aber da doch und wieso. Das ist ja alles total kompliziert. So, das war das eine. Und das nächste natürlich, warum soll ich die Leute zu Strategizer schicken, wenn ich das Gefühl habe, habe ich ein besseres Tool. Und es gibt auch ein paar Überschneidungen. Jetzt haben wir mitnichten so eine Reichweite wie die Kollegen von Strategizer. Aber dann finde ich das besser, auch aus Kundensicht, lieber was aus einer Hand zu haben, als sie dann mit noch weiteren anderen Tools zu belasten. Und die wenigsten kannten diese Tools tatsächlich aus der Praxis auch. Also manche haben von gehört, die wenigsten haben jeder damit gearbeitet. Ja.
Also lass mich nochmal zusammenfassen. Ich habe verstanden, eure Hauptkritik ist, also Value Proposition Canvas per se erstmal gut, Gains, Pains Gegenüberstellung als Kräfte erstmal gut, aber nicht spezifisch genug in Bezug auf die verschiedenen Phasen des Fortschritts, diese 5 Phasen. Ist es zu wenig unterscheidbar im Value Proposition Canvas? Plus, es fehlen euch in dieser Darstellung, also allein die Aufteilung in Phasen von Gains und Pains reicht noch nicht, sondern es fehlen euch so Sachen wie, welche Wettbewerber konkurriert oder mit welchen Wettbewerbern konkurriert dieser Wettbewerber um den Job, wen gibt's da so rum? Und Kontextfragestellungen auch nochmal, was ist der limitierende Kontext? Dann lass uns doch vielleicht, oder geh jetzt nochmal explizit rein in diese, wir nennen den Namen nochmal, Progress Design Map, wie das aufgebaut ist und wie ihr das dann auch einsetzt.
Ja, also nochmal vorneweg, vielleicht nochmal die Fortschrittselemente, mit denen wir arbeiten, also wie wir die Daten aus den Interviews strukturieren. Wir haben jetzt eben über Jobs gesprochen. Das heißt, wir haben einmal Jobs, wir haben auf der anderen Seite die Lösungen, die alternativen Wettbewerber, die beauftragt werden. Alles, was nicht unser Produkt ist und was vom Kunden aber gemacht wird, um einen Fortschritt zu erreichen bei der Erledigung eines Jobs. Das ist, also Lösungen sind ein Element. Dann haben wir die Gruppe der Ereignisse. Was muss eigentlich passieren, damit eine aktive Suche beginnt? Ja, also kein Mensch wacht morgens auf und denkt, heute google ich mal nach neuen Joghurtdrinks. Wieso nicht schon einen Tag vorher oder erst nächste Woche? Also was ist da genau passiert, dass diese Person jetzt das nicht mehr nur registriert, sondern sich aktiv auf die Suche macht? Das sind die Ereignisse. Und dann haben wir die Gruppe der Kräfte noch. Da hatten wir eben schon besprochen, die Pains und die Gains oder zu Deutsch die Kundenprobleme und die Kundengewinne, die sich konkret unter anderem auf die Jobs beziehen, nämlich einmal eine Metrik dafür liefern, ein subjektives, messbares Kriterium dafür, dass Kunde sagt, jo, so ist besser, geil, das ist, dabei bleibe ich jetzt. Oder nee, so auf keinen Fall, also wenn das passiert, bin ich raus, Freunde. Das sind die erwünschten, wir nennen sie die erwünschten Ergebnisse. Die gibt's einmal in der Qualität erwünscht und in der Qualität unerwünscht. Also es ist ein Problem, dann sind es unerwünschte Ergebnisse. Die müssen nicht immer bewusst sein. Und dann gibt es noch die Kräfte, die weiteren Kräfte des Fortschritts. Bei den Pains haben wir die Elemente, die Druck auslösen, also die unangenehm sind, die vorantreiben, die mich wegtreiben, die das sind welche, da besteht in aller Regel eine Kompromissbereitschaft. Also abhängig von den Umständen, unter denen gehandelt wird und der Job auftaucht, sind die aushaltbar oder sind nicht aushaltbar und legen damit den Kompromiss fest, der gemacht werden kann. Dann gibt es bei den Problemen noch, das ist alles das, was sich auf die alte Lösung in aller Regel bezieht. Dann gibt es die roten Probleme, die sich auf neue Lösungen, die in Betracht gezogen werden, beziehen. Das finde ich aber doof. Und wenn das so ist oder wenn das so viel kostet oder wenn ich dafür alle meine Daten preisgeben muss etc. pp., was mich erstmal eine Weile lang davon abhält, was anders zu machen, weil es blöd ist.
Also Befürchtungen, ja.
Befürchtungen nennen wir die. Und dann gibt es das bei den Gewinnen genauso, auch da gibt es welche, was mich irgendwie im Status quo festhält. Ach komm, weißt du, ist ja immer noch gut gegangen, noch klappt's ja, noch ist ja alles in Ordnung und wieso soll ich mich jetzt da groß krumm machen, so lange? Die sehen total harmlos aus, sind aber wir nennen das die Gewohnheiten. Und es gibt das, was Sog erzeugt, hin zum Neuen, hinzieht, alles das, was glitzt, glänzt, blitzt und toll aussieht und die ganzen tollen Versprechen. Das sind oftmals auch viele Features, da gibt's schon einen Unterschied zu den erwünschten und erwarteten Ergebnissen. Das eine ist das, was gekauft wird, das andere ist das, was gebraucht wird, um dann wirklich auch dauerhaft in Verwendung zu kommen. Und das macht einen riesen Unterschied. Und es macht einen riesen Unterschied auch zu wissen, was davon brauche ich vielleicht nicht im Produkt und was muss aber zwingend drin sein? Was davon macht Sinn, vielleicht auch vor dem Kauf schon zu zeigen und zu versprechen und was sollte ich auf jeden Fall noch nicht an Pulver verschießen im Vorfeld?
Jetzt nehme ich daraus mit, ich kannte von euch früher immer die vier Kräfte des Fortschritts.
Also gibt's nach wie vor.
Bezogen auf Sog versus Druck, Gewohnheit versus Befürchtung. Jetzt sind es aber sechs, weil ihr das Thema erwünschter Fortschritt und unerwünschtes Ergebnis noch mit reingenommen habt, ne?
Ja, die gab es vorher auch schon. Sie sind aber nicht Teil des Kräftemodells Bob Mester und Chris Beck, die ja die ersten waren, die das kommuniziert haben in ihrem Jobs to be Done Handbook damals. Und die haben halt nur mit den vier Kräften gearbeitet. Das ist auch vollkommen okay. Das reicht aber nur für den Switch. Also wenn ich nur mit diesen vier Kräften arbeite, dann habe ich im Prinzip alles, was ich erstmal brauche, um Menschen zu einem Wechsel zu bewegen. Was mir dann aber noch fehlt, ist natürlich sind die Metriken, die ich zwingend brauche, um dann diese Menschen auch dabei zu halten. Man kann das zusammenstopfen und kann sagen, okay, die sind da irgendwie mit drin. Aus unserer Erfahrung macht es aber durchaus einen relevanten Vorteil, das auseinanderzuziehen. Und jetzt kommen wir wieder zu den fünf Phasen, die wir vorher hatten. Das heißt, Kunde macht seine Reise in fünf Schritten, bevor er in einen Status quo der Verharrung verfällt, wo die jetzt neue Lösung erstmal gut genug ist und beibehalten wird, bis wieder irgendwas passiert und sich der Kontext ändert etc. und dann ein neuer Zyklus angestoßen wird. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich jetzt die, was kann ich als Anbieter, als Unternehmen, wenn ich diese Lösung herstelle, produziere, entwickle, vermarkte und anbiete, was muss ich im Blick haben und was tue ich da? Und genau das auf diese fünf Phasen matchen, um A, vor jeglichen Wettbewerb zu kommen, B, komplett mich frei zu schwimmen, also alleine zu sein in einem Markt oder ich sag mal höchst relevant in jeder Phase zu sein und mich nicht mit dem Bedarf an viel Glück im Zweifelsfall mit allen anderen um dieselbe Wurst zu prügeln, die da irgendwo zu verteilen ist.
Wir werden eine grafische Darstellung auf jeden Fall auch verlinken oder eine Darstellung von euch auch, weil das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, hier in so einem Audioformat so ein visuelles Tool darzustellen. Also nochmal, um sich's vorzustellen, Progress Design Map. Von links nach rechts haben wir die 5 Phasen und oben und unten stellst du eben die Kundenziele je Phase und die Anbieterziele je Phase gegenüber, sodass man über den zeitlichen Ablauf darf man gar nicht sagen, ne? Über die Fortschrittsphase jeweils guckt, was ist denn sozusagen in dieser Phase das Kundenziel, was befriedigt werden muss und was ist dementsprechend matchend, dass so auf der Supply-Side das Anbieterziel, was in dem Moment erfüllt werden muss, zum richtigen Zeitpunkt.
Ganz genau. Jetzt ist halt immer auch die Frage so, was ist mein Produkt, wenn ich jetzt tief in der Technik irgendwo drin stecke, beispielsweise, weil mein Produkt ist Bodyleasing für Online-Shopping-Plattformen oder sowas, dann habe ich natürlich da für mein Produkt nur ein sehr begrenztes Blickfeld vielleicht und bin jetzt in diesem Kundenfortschrittszyklus immer nur an einer bestimmten Stelle, an der ich mein Produkt entwickle, weil das halt nur ein ganz kleines Rädchen in dem übergeordneten großen Prozess ist. Und auch dafür ist es wichtig zu wissen, was ist denn eigentlich da jetzt meine Aufgabe? Was ist da der Kontext des Kunden? Was ist das übergeordnete höhere Ziel des Kunden? Und welche der Kräfte, die wir aus dem Research gewinnen konnten, spielen jetzt hier wirklich eine relevante Rolle, weil das die Anforderungen für diese eine Phase sind?
Und das ist das, was ihr jetzt limitierender Kontext nennt in dem neuen Modell? Oder
nein, Ansatz, das ist nochmal was anderes. Das sind die Phasen. Der limitierende Kontext sind die Umstände, in denen der Job zu erledigen ist. Also diese Umstände, dieser limitierende Kontext, das bezieht sich in aller Regel immer auf den großen Hauptjob. Also wenn ich jetzt dabei, ich überlege mal, was können wir hier gerade für ein Beispiel nehmen? Immer das Beispiel aus unseren offenen Trainings. Da geht's meistens um E-Bikes und individuelle Fortbewegung in urbanen Regionen. Dann ist natürlich, kann ich jetzt sagen, ich bin derjenige, der die App für die Call-a-Bike-DB-Lösung macht und programmiert. Und wie kann ich, und wir sind da genau dafür zuständig, die Downloads zu erhöhen, dann ist das natürlich auf der einen Seite sehr dicht dran am Kunden, auf der anderen Seite aber auch sehr weit weg. So der Job des Kunden, der eigentliche Hauptjob des Kunden ist, hilft mir dabei, hier zuverlässig von A nach B zu kommen, wenn ich in der Stadt unterwegs bin und kein eigenes Fahrrad habe oder die Bahn gerade nicht fährt. Und wenn es darum geht, neue Kunden zu gewinnen und dazu zu bringen, diese App runterzukriegen, dann stelle ich fest, dass ich dann möglicherweise, wenn der Kunde schon weiß, dass er jetzt irgendwie gerne dieses Fahrrad haben will, aber die App nicht hat, dass er da entweder in der Phase 2 unterwegs ist, also in der aktiven Suche, oder vielleicht sogar in der Entscheidungsphase, wo es jetzt drum geht, so ich habe hier nur eins, da sind nicht drei Anbieter, hier steht nur eins, dann muss ich halt das nehmen oder ich habe mich schon entschieden. Und daraus ergeben sich unterschiedliche Aufgaben, die zu erledigen sind, die gut zu machen sind, unabhängig davon, dass der Kunde schnell von A nach B will. Und die Frage ist jetzt, Kontext, limitierender Kontext war ja die Frage, was ist der limitierende Kontext? Passiert das bei Dunkelheit im Regen? Ist das der Kontext, auf den wir gesagt haben, wir fokussieren uns jetzt erstmal als Unternehmen, unsere Lösung zu verbessern? Oder ist das der Kontext, wenn hier nachmittags im dichten Feierabendverkehr in Innenstadtbereichen, die eher dünn besiedelt sind oder sowas. Das kann alles ein Kontext sein. Also wenn ich schwache Netzinfrastruktur habe beispielsweise, kann das ein hochrelevanter Kontext sein, auch für solche Phasen. Und dann, was sich aus diesem limitierenden Kontext ergibt, sind die Alternativlösungen, die von den Kunden in Betracht gezogen werden. Wenn ich schwache Netzinfrastruktur habe, dann fällt wahrscheinlich ein aufwendiger Anmeldeprozess, wo ich bestimmte Bandbreiten benötige, aus. Dafür habe ich aber wahrscheinlich, wenn ich kein LTE habe, aber immer noch ein dünnes, normales Telefonnetz, dann ist wahrscheinlich Taxi oder irgendwas, wo ich über Telefon drankomme, dann ein relevanter Wettbewerber, während das vielleicht in der Innenstadt dann nicht so ist. Erst wenn ich das zusammen habe, weiß ich, womit ich meine Lösungsideen, die ich jetzt als Anbieter gestalte und designe, womit ich die abgleichen muss. Weil nur besser als das muss es ja nämlich sein. Um einen relevanten Vorteil am Markt zu haben.
Das ist meiner Sicht nach diese große Stärke eures ganzen Ansatzes, dass man wirklich tiefer reinkommt und nicht so an der Oberfläche verharrt, sondern sich jetzt gerade in Bezug auf die Phasen, auf den Kontext, auf den Wettbewerb wirklich tief reinzudenken in die Grundidee von Jobs to be done. In welcher Situation muss dieses Feature, dieses Produkt welchen Job erledigen für mich? Also mit was beauftrage ich wann was? Und das ist ja gerade so im Innovationsmanagement, glaube ich, die Kunst, da so richtig sich in diese Tiefe auch reinzukommen und mal tiefer reinzudenken. Und also da sehe ich so den riesen Vorteil bei den Interviews oder dann auch solchen Tools wie jetzt der Progress Design Map.
Naja, es ist im Prinzip, es gibt ja einen Filter. Also wir haben ja dann in der Praxis auch mit Menschen zu tun, die sind nicht an diesem Research beteiligt. Die kriegen dann hinterher einfach nur gesagt, so hier, das ist der Job, das sind die Daten. So, damit hast du alles, jetzt bau mal. Na, jetzt mach mal was Besseres. Und dann stehen die da und haben dann vielleicht klar, weil das machen wir dann schon, es ist immer grundsätzlich von uns begleitet, dass klar ist, auf welchen Job wird sich fokussiert, also was ist der übergeordnete große Job und auf welchen Kontext, das ist soweit klar. Ja, und dann kriegen die da Cluster von Pains und von Gains auf jeweils drei Geschmacksrichtungen nochmal aufgeteilt, also ist Druck, Befürchtung, unerwünschte Ergebnisse oder bei den Gains dann genau das Gleiche. Und sollen dann damit arbeiten, was Besseres machen. Jetzt kannst du nach den längsten Reihen, also da, wo die Daten am stärksten sind, kannst danach vorgehen, kannst sagen, ja, aber da können wir ja eigentlich gar nichts machen. Das ist jetzt so gar nicht so unser Bereich. Das fällt uns schwer und das fällt uns aber leichter und hin und her. Und am Ende musst du ja irgendwie eine Auswahl treffen und musst dann auch noch bewerten, ist das jetzt, was ich jetzt hier an Lösungsideen entwickle, hat das tatsächlich eine reelle Chance, genau das zu treffen? Und womit muss ich es dann abgleichen? Und wenn wir das das ist ja nur, was wir da machen, ist, wir stellen den Leuten eigentlich nur einen Filter zur Verfügung, sagen, okay, für diese Phase, wenn das deine Aufgabe ist hier, deine Aufgabe ist Marketing, deine Aufgabe ist Produktdesign oder jetzt iterative Produktweiterentwicklung oder erfinde was ganz Neues, das ist der Job, das ist der Kontext, dann brauchst du genau diese von den Daten. Und das ist der Prozess. In 7 Schritten geht es jetzt dahin, dass wir dich da an die Hand nehmen oder du dich selbst, wenn du lesen kannst, und sagst, ich brauche jetzt, für meins brauche ich das. Das klingt plausibel, da kann ich eine Geschichte draus machen, da kann ich wie so eine User-Story draus machen, also einen Fortschrittswunsch nennen wir das. Also wenn das und das passiert ist, dann fällt mir auf das oder dann möchte ich aber das und auf keinen Fall so und besser als das. Und plötzlich wird es intuitiv, wie ich daraus ein Produkt gestalten kann. Und es passt mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit besser auf die Anforderungen am Markt und erzeugt mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit deutlich schneller mehr Begeisterung, wenn es umgesetzt ist. Und ich weiß vor allen Dingen auch, was ich alles weglassen kann. Das, was wir häufig feststellen, ist, das meiste von dem, was in diesen Backlogs drin ist, ist überhaupt nicht mehr relevant für die Kunden, wenn man weiß, womit man das abgleichen muss. Das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis.
Also für mich, erstmal danke, Peter, dass wir so tief da mal reingestiegen sind. Dem muss man natürlich auch erstmal folgen, wenn man jetzt nicht so in der Jobs-to-be-done-Sache drin ist, mag das auch schwierig sein. Aber dafür geben wir ja Links auch nochmal, um das nachzulesen. Aber was für mich die Essenz jetzt aus dem Gespräch auch ist oder auch aus der Progress Design Map, es ist ein super hilfreiches Tool, um die Ergebnisse des Continuous Interviewing oder die Ergebnisse eurer Interviews so strukturiert darzustellen, dass es auch Leute, die eben nicht in den Interviews beteiligt waren oder nicht die Zeit haben, die sich alle anzuhören, eine gute Struktur über diese 5 Phasen in den, ne, die sozusagen Bedürfnisse besser zu verstehen an der richtigen Stelle, um als Basis für eine bessere Produktentwicklung zu dienen.
Ja. Ganz genau. Weil, ne, wenn irgendwie was passiert, ich stehe jetzt an der Bushaltestelle oder sonst was, deswegen kaufe ich mir nicht am nächsten Tag ein neues Fahrrad wahrscheinlich, dann interessiert mich erstmal, dann ist mein Problem aus Kundenperspektive präsent. Fuck hier, scheiß Wetter, ich weiß nicht, wie ich hier wegkommen soll, was mache ich bloß, Internet ist auch scheiße, hin und her. Interessiert mich keinerlei Informationen über Features von irgendeinem E-Bike oder sonst oder Regenmänteln oder sonst irgendwas, sondern das Problem ist erstmal relevant, so lange, bis die nächste Phase gestartet wurde. Und wenn wir jetzt wissen, wie kriegen wir den Kunden in die nächste Phase, dann wissen wir auch, ab wann wir mit Features und Details kommen können und auch, wie wir in jeder einzelnen Phase dem Kunden schnell einen relevanten, für ihn oder für sie relevanten Fortschritt erzeugen können mit den Mitteln, die wir haben.
Jetzt zum Abschluss, Peter, fragen wir immer nach dem finalen Tipp oder dem besonderen Tipp. Wir haben ja jetzt am Ende vor allem diese Progress Design Map etwas näher beleuchtet und das ist ja etwas, was ihr jetzt auch nach vorne stellt und was ihr jetzt selber auch viel anwendet. Wenn jetzt jemand noch relativ frisch ist in dem Thema und sagt, irgendwie spannend, gucke ich mir jetzt mal an. Was ist so dein erster Schritt oder dein Tipp für den ersten Schritt? Womit sollte man starten oder, also kann man es überhaupt sozusagen aus der Lameng so, sagt man hier in Köln, ne, so aus dem Stand anwenden oder ist es so tief eingebettet in das ganze Thema, dass man das Tool Progress Design Map gar nicht so singulär rausziehen kann?
Das würde ich jetzt mal sagen, es würde schon funktionieren. Grundvoraussetzung dafür ist, dass man so eine grobe Grundstruktur darüber hat, dass man zumindest schon Informationen über Ereignisse hat. Das ist ja das, das könnt ihr nochmal nachhören in dem in der anderen Episode wahrscheinlich. Ansonsten geben wir noch einen Link dazu, aber auch das nochmal genau erklären. Und wenn das gegeben ist, dann ist plötzlich klar, okay, hier gibt's ganz andere Anforderungen und hier sieht die Kundenperspektive noch ganz anders aus, weil da spielt das Produkt überhaupt noch gar keine Rolle oder hier spielt es eine Rolle. Das würde ich sagen, wenn die Bedingungen erfüllt sind und ihr Informationen darüber habt, dann macht das absolut Sinn, sich darüber mal dieser Progress Design Map zu nähern. Und natürlich, wenn ihr schon nach unseren Frameworks und so, wie wir das mit den Fortschrittselementen macht und auch Daten mit Hilfe des Wheel of Progress erzeugt, dann macht das absolut Sinn, sich das in der Produktentwicklung oder in der Entwicklung für Marketingmaßnahmen etc. pp. Einmal genauer anzuschauen.
Mega. Ja, vielen Dank, Peter. Wir werden auch diesmal noch natürlich deine Kontaktdaten und auch natürlich insgesamt zu UXTO Solutions in die Shownotes packen und in den Blogpost. Wer also ansonsten über LinkedIn wahrscheinlich, ne? Bist du wahrscheinlich auch gut
über LinkedIn erreichbar. Geht immer, genau. Ja, ja.
Verlinken wir auch. Also wer mit Peter darüber nochmal was tiefer sprechen möchte oder selber Interesse hat, solche Projekte rund um Jobs to be Done und Wheel of Progress tiefer bei sich zu machen. Die Kollegen, also Martin Witz und Peter Rochel und Jan Mills, begleiten da sehr gerne und sehr professionell. Wie gesagt, aus meiner Sicht seid ihr die Stimme zum Thema Jobs to be Done in der ganzen Dachregion mindestens und auch stark vernetzt mit der weltweiten Bewegung. Das ist vielleicht ein subjektiver Blick, aber ich bin da ziemlich, ich glaube, es ist ein ziemlich objektivierter Blick. Ihr seid da so tief drin und so die Experten daran. Glückwunsch und ja, viel Erfolg. Also auch mit der Progress Design Map, dass das eben, dass ihr dieses weltweit sehr bekannte Tool der Value Proposition Canvas damit vielleicht ablöst. Also ein Switch im Sinne erzeugt wird
ein Switch,
und
ja.
Zu eurer Lösung gewechselt wird.
Ja, wir brauchten ein Design-Tool und ich finde, das Value Proposition Canvas ist ein hervorragendes Tool, um zu beschreiben, aber für Design stark limitiert für unsere Ansprüche und das haben wir jetzt für uns gebaut und jetzt ist es, wir geben es frei, es ist Creative Commons, jeder kann sich das anschauen. Wir packen das demnächst auch zum Download bei uns offen hin und ansonsten jederzeit gerne bin ich erreichbar für Fragen und Unterstützung und was es immer braucht. Danke.
Danke dann auch im Namen der Community, dass es unter CC-Lizenz frei nutzbar zur Verfügung stellt mit entsprechenden Credits an euch. Danke, Peter. Ja, freue mich, dass wir weiterhin nach so vielen Jahren immer noch da in Kontakt sind und diesen Austausch pflegen. Ich habe sehr viel gelernt heute. Ich hoffe, die ein oder der andere Hörer, na, ich bin mir sicher, dass die Hörerinnen auch Impulse mitgenommen haben. Und insgesamt möchte ich euch einladen, euch mit diesem Thema Jobs to be Done, mit dem Thema Bedürfnisse und auch dieser, insbesondere dieser fünf Phasen näher zu beschäftigen und mal ein bisschen Blick hochzuheben, wenn man so gerade in einem Feature drinsteckt und ja, mal ein bisschen reinzugraben, was wir da eigentlich tun. Danke dir für die Zeit.
Sehr gern. Danke
und
dir.
Viel Erfolg.
Danke für die Einladung.
möchtest immer aktuell über alle weiteren Angebote von uns Produktwerkern informiert werden, dafür brauchst du dich lediglich für unseren Infoletter eintragen. Gehe auf produktwerker.de/anmeldung-mail-service und erfahre Termine unserer kostenfreien Live-Events, wo wir als Speaker auftreten oder wann wo wir neue Produkttrainings anbieten, aus erster Hand.